Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Martin Siebons ist Jahrgang 1973. Er war Jurist, Journalist. Als Schriftsteller hat er zuletzt in einem drastischen Buch geschildert, wie er fast gestorben wäre an einer Hirnblutung. Und wie ein literarischer Roman war diese Erinnerung angelegt. Und jetzt gibt es einen neuen mit autobiografischem Hintergrund. Martin Siebons nimmt uns mit nach Beifang, einem Ortsteil der Stadt Selm im Ruhrgebiet, wo der Autor selbst aufgewachsen ist. Martin Siebons lebt inzwischen in Berlin. Gerade ist er im Urlaub. Wo? Na, in Beifang eben. Und dort sind wir mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr Siebons. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Am Anfang, da führen Sie uns mit Ihrem Romantitel ganz woanders hin. Beifang, was ungewollt ins Netz geraten ist, als Abfall zurückgelassen wird, stirbt oder schwer verletzt überlebt. Und diese Erklärung aus der Fischerei, die stellen Sie dem Buch sogar voran. Es dauert eine Weile, bis man kapiert, dass wir definitiv nicht am Meer sind. Der metaphorische Reiz, der liegt natürlich auf der Hand mit so einem Namen. Da kann man als Schriftsteller nicht widerstehen.
Ja, das wäre
einfach. Das lag auf der Hand. Was ist das denn für ein Ort, für ein Viertel, Beifang?
Also es war ursprünglich eine Zechensiedlung am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Natürlich, die Zeche wurde dann Ende der 20er des letzten Jahrhunderts stillgelegt, aber die Bergleute sind weiter dort wohnen geblieben und sind dann oft auch noch nach Dorp unter Lünen gependelt, um dort weiter Kohle abzubauen. Und die Prägung ist dann lange geblieben, bis in die 80er. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen verwässert, natürlich.
Dort also spielt Ihr Roman, und ich sage das mit Großbuchstaben, Roman, weil mein erster Gedanke so, aha, das nächste Vater-, Großvater-Memoir schon nach den ersten Seiten eigentlich völlig verschwunden ist, weil dann nämlich so eine ultrakühle Geschichte beginnt mit einem ebensolchen Erzähler, desillusionierter Werbetexter, der in einer Wohnung fast ohne Möbel lebt, eine Ehefrau ist auf und davon und der gleich am Anfang von sich sagt, wenn lebendig zu sein bedeutete, von Emotionen und Sensationen durchströmt zu werden, dann war ich eher tot. Es gab Schlimmeres, wusste ich. Und so geht das dann gerade sofort. Wie haben Sie sich denn diesen Typen ausgedacht?
Ich habe versucht, tatsächlich zu untersuchen, was von mir in Beifang geblieben ist. Und habe mich hingesetzt und gewartet, welche Geschichte sich dann so in meiner Fantasie formt. Und dieser Frank, der Erzähler, ist sowas wie ein unglücklicher jüngerer Bruder von mir, dem viel misslungen ist, was mir nicht so misslungen ist. Und irgendwann hat sich das so ein Eigenleben ergeben. Aber es ist natürlich, in der Tiefe hat es viel mit meinem Leben zu tun. Oberflächlich ist das fast alles anders.
Ich meine, der sieht sich selber wirklich so als Loser, ne, der Erzähler. Und damit ist jedenfalls der Ton gesetzt für aber eine jetzt umso prallere Familiengeschichte. Es geht los mit dem Vater dieses Frank, der das Haus seiner verstorbenen Eltern nun wiederum ausräumt. Als Kind mit 11 Geschwistern aufgewachsen, genau, in Beifang in den 1950er, 60er Jahren. Die Zimmermanns waren das, also fiktiver Name. Der Vater hat auf einer Zeche gearbeitet, knallhart proletarisches Milieu, und auf diese Spur geht der Erzähler nun. Warum eigentlich, Herr Siebons?
Ich glaube, der Erzähler ist jemand, der als erster in der Familie die Freiheit hatte, sich wirklich sowas wie Selbstverwirklichung vorzunehmen. Er hat als erster Abitur gemacht, auch studiert und war damit eigentlich zum ersten Mal frei, sich sein Leben zu gestalten, weil bei den Vorgängern, bei seinem Vater und Großvater und all seinen Onkeln und Tanten, die wurden mit 14 in die Lehre gesteckt und dann mussten sie halt klarkommen. Oder auch eben nicht, aber da wurde sich nicht mehr drum gekümmert. Und sie hat noch nie eine Chance, sich einen Lebensentwurf auszusuchen. Dieser Frank ist der Erste, der diese Chance hatte und hat, aber irgendwie diese Chance nicht so richtig genutzt hat, wie Sie auch am Anfang beschrieben haben, der so ein bisschen dabei ist, in seiner Freiheit zu ertrinken und quer seinem eigenen Umriss steht und jetzt versucht herauszufinden, ob vielleicht seine Herkunft etwas damit zu tun hat, mit diesem etwas misslungenen Lebensgefühl. Mhm.
Ich meine, der Erzähler, der klappert nun die Geschwister ab, so vor allem die Brüder. Einer lebt auf dem Campingplatz, ein anderer im Plattenbauhochhaus. Keiner ist richtig aus dem kleinen Leute mit wenig Geldmilieu herausgekommen. Der Ton ist immer rau, nüchtern. Na, wieso kommst denn du jetzt an? So wird der Erzähler begrüßt. Und auf seine Fragen jetzt nach diesem Großvater kommen immer nur so Erinnerungsfetzen. Und dann wird wieder gegrillt und der Erzähler denkt, ach, ich halte jetzt besser auch die Klappe. Er kriegt im Grunde gar nichts groß raus, oder?
Ja, das stimmt. Ich meine, der Erzähler geht mit der Utopie auf diese Reise zu seinen Onkel und Tanten, das klärende Gespräch zu führen. Das Gespräch, wo man endlich sich alles sagen kann. Aber das bleibt tatsächlich in der Utopie, obgleich er dann doch viel erreicht. Er scheitert zwar vielleicht damit, wirklich das Eigentliche rauszubekommen, aber er geht eben so weit, wie er nur gehen konnte. Und er schafft es sozusagen, auch seinen Vater und seinen Onkel dazu zu bringen, alles zu sagen, was sie sagen können. Und mehr können sie halt eben nicht sagen, weil sie das nie gelernt haben.
Was so ein bisschen gesagt wird, ist eben auch so ja, dieses Epochenmilieu der 50er und 60er Jahre, ja, da in Beifang eben, in dieser Familie. Und es ist ein proletarisches Milieu, da geht's rau zu, da wird geschlagen und da wird getrunken und da wird aber auch wild gefeiert. Es gibt nie genug Geld und es gibt immer Streit und Zank. Das ist so plastisch, drastisch geschildert. Herr Simon, Sie selbst können es nicht mehr erlebt haben mit Jahrgang 1973, aber Nein. Hat man das in Ihrer Familie so erzählt? Haben Sie da also sozusagen tradierte Erinnerungen verwendet?
Also nicht nur in meiner Familie. Es gibt auch etwas, was aus meiner Familie stammt, aber es ist natürlich auch viel. Ich bin in Beifang aufgewachsen mit in einer Welt, wo sozusagen alle Gärten noch ineinander übergingen. Man ist dauernd herumgestreunt in so Band mit Kindern und ich habe einfach auch viele Lebensgeschichten so aus den Augenwinkeln mitbekommen. Und das ist also auch so eine Melange und so eine Komposition aus dem, was ich in meinem Umfeld erlebt habe in der Kindheit.
Aber dann saßen wir uns bloß etwas ratlos und wortkarg am neuen Esstisch gegenüber und alles war falsch. Das ist so einer der vielen Sätze, die ich mir angestrichen habe. Herr Simons, also ich mochte Ihr Buch von Kapitel zu Kapitel mehr, weil sich nämlich über all diesem verdrucksten Stammeln und Schweigen dann doch machtvoll, würde ich sagen, die Beifangmetapher wölbt. Ne? Ungewollt im Netz, als Abfall zurückgelassen oder verletzt überlebt. Und vor allem Letzteres ist, meine ich, der Punkt. Alle in diesem Roman sind so verletzt und alle zucken ja die Achseln und sagen, ist halt so, was soll sein. War das die Idee auch zu Ihrem Roman?
Ja, gleichzeitig vielleicht noch darüber hinaus war die Idee, dieses Milieu als ein solches zu beschreiben, dass ich nie als, also die Zimmermänner in Beifang würden sich nie als Opfer selbst sehen. Also sie würden sich vielleicht als Verlierer sehen, aber nie als Opfer. Und auf diesen Unterschied, da wollte ich auch hinaus. Also sie würden auch vielleicht sagen, wir sind verletzt, wir sind versehrt, aber wenn wir reich wären, wären wir vielleicht auf eine andere Weise verkorkst. Also da ist keine Lamoyanz, das sind keine Leute, die über sich die sehr viel klagen, sondern die das eben so hinnehmen, wie die Verhältnisse sind und sich damit zu arrangieren versuchen.
Man, ziemlich am Ende kommt ein dokumentarisch-historischer Schub in die Geschichte mit einer Dokumentenmappe. Und da geht es um die Militärvergangenheit des Großvaters. Darüber wird vorher immer nur so in Andeutungen geredet. Ja, irgendwas war, hat so eine komische Uniform getragen, aber ist auch im Grunde egal, wen interessiert das noch. Wie gesagt, habe ich schnell überhaupt nicht mehr an autobiografische Züge in Ihrem Buch gedacht. Aber diese Mappe, die erschien mir so detailliert. Gab es da so etwas wirklich?
Es gab eine ähnliche Mappe, die ich dann einfach noch weiter ausfantasiert habe. Das gibt es. Also es war einfach nicht viel von meinem Großvater übrig geblieben, bis auf so eine Mappe, wo also ein paar Daten drin standen, ein paar Versicherungsscheine. Und dann habe ich auch weitergesponnen und das in die Romanhandlung eingepasst, dass das eigentlich das Einzige ist, was man bewahrt hat. Also diese etwas nüchternen, nichtssagenden Fakten, die aber dann doch so voller Bedeutung und auch Emotionen sind.
An einer Stelle wird es so ungewollt lustig, weil der Verdacht kommt, auf einem Foto hat er so eine Uniform an, das könnte eine SS-Uniform sein. Ne? Und da klingeln natürlich dann sofort alle Glocken. Wenn man das in einem Roman liest, sagen wir, oh, jetzt kommt aber, was weiß ich, irgendwas ganz Großes. Und die Antwort des einen Bruders ist dann nur, ach Quatsch, der Alte, der war doch so stulle, ja. So stulle, der wäre doch niemals in diese Elitetruppe gekommen. Und schon war es wieder weg, dieses Motiv.
Genau, es war mir auch wichtig, also mit dieser eigentlich typischen Vergangenheitsbewältigung, wie man sie aus so deutscher Literatur, deutschem Film kennt. Es beginnt meist mit einem Fund einer Kiste auf dem Dachboden und dann erschrecken alle über das zweite Leben des Großvaters. Hier in Beifang ist es eigentlich ganz anders. Es ist immer klar, der Großvater war im Krieg, hat auch davon erzählt, aber eher so Anekdoten, Heldengeschichten, betrunkenes Gerede. Aber da war nie ein Schuldgefühl, auch nie so ein so ein Nachbohren und dieser etwas unverkrampfte Umgang mit der Vergangenheit, den fand ich ganz wichtig darzustellen, der mir da auch typische Beifang erschien.
Es gibt so ein paar klasse Szenen, die mir auch nicht ausgedacht scheinen. Also Sie merken, ich will doch ein bisschen Sie triezen in diese Richtung. Ja. Weil an einer Stelle, da geht es zum Beispiel um Die Asche meiner Mutter, diesen riesen Bestseller, ne, von Frank McCourt, genau, über seine extrem karge Kindheit. Das ist jetzt schon Jahrzehnte her, aber man kann sich, glaube ich, noch gut erinnern. Den schenkt der Erzähler seinem Vater. Und dessen Reaktion wieder völlig lapidar: bei uns war es schlimmer.
Ja.
Das habe ich mir gedacht. Okay, hat er das wirklich mal gemacht, vielleicht irgendjemand geschenkt oder so? Oder haben Sie das sich auch noch ausgedacht?
Also geschenkt habe ich das Buch nicht, aber diesen Satz, der ist mal gefallen. Und ob es stimmt, das kann ich natürlich nicht.
Wer hat den Satz gesagt?
Ach, das finde ich jetzt gar nicht so genau sagen.
Gut, und es gibt auch ein Zimmer, nämlich ein Superfan Helene Fischer Zimmer, voll mit Devotionalien, auch wieder in so einem Plattenbau bei so einem Bruder.
Ja.
Da musste ich so lachen. Als ich mir das vorstellte, dachte ich, okay,
das ist gar nicht in einem Platten, aber das ist auch etwas, was aus meiner Sicht wirklich oder was wirklich in Beifang vorkommt und auch typisch ist. Also diese Lebensfreude, die sich dann eben auch in so einem unverkrampften Fantum äußern kann, dass eben jemand Helene Fischer toll findet und dann sich so einen Gedenkraum einrichtet, einfach um seine Begeisterung da auszudrücken. Das ist etwas, was mir auch sehr an Beifang gefällt.
Wenn wir schon bei prominenten Realnamen sind, es gibt noch ein Motto, das Sie im Roman voranstellen, Herr Simons, vom großen John Burnside, dem schottischen Dichter, der auch über das Arbeitermilieu seines Vaters geschrieben hat. Und dieses Motto lautet jetzt: Vaterschaft ist eine Geschichte, selbst wenn man dies noch so sehr zu vermeiden sucht, eine Geschichte, die nicht nur anderen erzählt, sondern auch von anderen erzählt wird. Ich finde, Sie haben diesen Sätzen den Roman dazu nachgeliefert. John Burnside würde ihn lieben, glaube ich. Warum haben Sie dieses Motto verwendet?
Ja, weil diese Zumutung, die auch darin besteht, dass jemand sich auf die Suche nach seiner Herkunft macht und dann auf seinen Vater und seinen Großvater stößt und deren Geschichte erzählt, obwohl es ja nicht seine Geschichte ist, und sie dann vielleicht auch festhält und manifest macht und dem Großvater und dem Vater etwas zuschreibt, was sie vielleicht gar nicht so sehen würden. Das fand ich irgendwie auch, dass das zur Vaterschaft dazugehört, zur Zumutung, Vater zu sein, dass man auch von seinen Kindern bestimmt wird und erzählt wird und gesehen wird.
Ich meine, da wird wenigstens mal definitiv Emotionalität des Erzählers deutlich fühlbar. Nämlich, er hat einen kleinen Sohn mit jener Frau, die ihn verlassen hat, noch während sie schwanger war. 12 Jahre ist jetzt dieser Vincent, aber auch leider dem Erzähler schon fast entglitten. Das fasst ihn dann doch schon an, richtig im Roman. Aber auch da sind sie als Schriftsteller schonungslos geblieben. Am Ende ist es halt, wie es ist, und geht nicht gut. Lassen wir es als Schlussbild stehen. Ein klasse Roman ist Beifang, der neue Roman von Martin Simons. Jetzt im Aufbauverlag erschienen, 234 Seiten, der Umfang 22 Euro, der Preis. Vielen Dank, Herr Simons. Alles Liebe, alles Gute.
Vielen Dank.
Eine traurige, tragische Nachricht hat uns am Wochenende erreicht. Der aus Syrien stammende Schriftsteller Cad Turcman ist tot. Verunglückt beim Bergsteigen in den Bayerischen Alpen. Er wurde nur 32 Jahre alt. 2014 floh er aus seiner Heimat, fand Zuflucht in Österreich. Er wurde Staatsbürger. Dort im Salzburger Residenzverlag erschienen 2 Bücher von Cad Turcman auf Deutsch. Und wir sind jetzt mit der Verlagsleiterin Claudia Romeder verbunden. Guten Tag, Frau Romeder.
Ja, guten Tag. Begrüße Sie.
Das muss für Sie ein schrecklicher Anruf gewesen sein am Wochenende. Was war denn Cad Turcman für ein Mensch, für einen Charakter?
Also wir sind alle sehr, sehr betroffen, das muss ich jetzt wirklich einmal sagen, weil er so ein lebenszugewandter Mensch war, ja, und auch ein sehr humorvoller, trotz seiner ganzen dramatischen Erlebnisse, die er mitmachen musste, ist er auch für sehr viele seiner Leserinnen oder auch Zuhörer, er war ja auch Comedian, ein Vorbild gewesen, ja, wie er mit Problemen umgeht und wie er mit Traumata umgeht, und das ist auch Inhalt des neuen Buches, das ich eigentlich diese Woche in Druck geben wollte. Also unkommentiert kann man das jetzt eh nicht machen. Das muss jetzt irgendwie neu editiert werden. Und es ist unglaublich.
Davon erzählen Sie uns gleich noch, Frau Romeda. Was hat denn, zwei Bücher sind ja schon erschienen auf Deutsch, was hat denn seine Literatur ausgemacht, ausgezeichnet? Was war denn Judd Tutschmann für ein Schriftsteller?
Er hat eine ganz spezielle Art des Schreibens. Also das erste Buch, also Wenn der Jasmin auswandert, ist seine Fluchtgeschichte und natürlich autobiografisch, sehr persönlich, aber nie betroffenheitslastig. Und er hat wirklich so diesen Spagat zwischen Distanz und Empathie hat er ganz gut geschafft. Und was wirklich überraschend war, also was mich sehr an diesem Text überrascht hat, war auch, dass er sehr lakonisch, humorvoll manche Sachen schildern konnte, obwohl natürlich das Thema nichts Witziges an sich hat. Ja. Und das ist eine Gabe gewesen, die man selten findet.
Ich meine, Sie haben das so im Nebensatz schon erwähnt, er hat als Stand-up-Comedian auch gearbeitet, hat sich sozial engagiert, Jugendliche betreut. Das ist ja eigentlich auch schon verblüffend in dieser kurzen Zeit, in der er in Österreich war. Inzwischen hat er auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Für den Herbst, Frau Romeda, haben Sie nun dieses Buch von Judd Tutschmann angekündigt, das Sie jetzt doch verändern müssen. Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt, wie ich gelernt habe, die Heimat in mir zu finden, ist das sozusagen jetzt das Buch über Österreich, über seine Zeit, in der er jetzt in dieser neuen Heimat gelebt hat?
Genau, es schließt eigentlich genau in dem Moment an, wo das andere Buch, Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt, wenn der Jasmin auswandert, endet. Also das erste Buch endet mit Ankunft in Österreich und genau mit dieser Szene beginnt er wieder. Und nimmt ganz unterschiedliche Themen auf. Also einerseits natürlich die Geschichte, wie es weiterging, ja, also von seinem ersten Asylheim und so weiter, bis er irgendwie dann auch die Staatsbürgerschaft bekam, wie er sich ein neues Leben in Österreich aufbauen konnte. Aber es sind auch sehr viele Passagen drinnen, wo er versucht, ein bisschen objektiver an Sachen ranzugehen. Also was sind so gemeinsame oder Unterschiede zwischen den Kulturen, den arabischen Kulturen und den deutschsprachigen Kulturen, beziehungsweise wie kann man eigentlich, also er erzählt sehr viel auch von seinen Therapieerfahrungen, ja, und das sind sehr persönliche Erlebnisse, die er da beschreibt. Ja, es ist ein sehr vielschichtiges Buch geworden.
Hat er eigentlich noch, hat er Familie in Österreich und dann auch in Syrien?
In Syrien ja, einen Bruder und die Eltern. Und die Eltern bekommen aber nie eine Aufenthaltsgenehmigung zum Besuchen hier in Österreich. Also da ist er schon einige Male gescheitert, obwohl die Eltern noch offiziell eingeladen worden sind. Und der Bruder, der war schon hier in Österreich. Also.
Und man mag sich gar nicht vorstellen, wenn dort dann in Syrien das Telefon klingelt. Der Bruder, der Sohn, der sozusagen es geschafft hat, aus diesem umkämpften und tragischen Land herauszukommen und jetzt so tragisch stirbt. Zum Gedenken an Judd Tutschmann, der syrischstämmige Schriftsteller, ist im Alter von 32 Jahren tödlich verunglückt. Ich danke Ihnen, Claudia Romeda vom Residenzverlag, für Ihre Worte hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ihnen. Ja, danke Ihnen.
Alles Gute.
Noch schönen Tag.
Ja, Ihnen auch, Frau Romeda. Ja. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Jetzt mit einem Roman Debüt einer jungen Autorin, die auf dem Umschlag nur als Kürzel SGL auftritt. Dahinter verbirgt sich der Name Simone Goldschmidt-Lechner. Im Netz vor allem ist sie präsent mit Podcasts, beschäftigt sich mit queeren Fankulturen, Sprache in Videospielen. Sie war bei mehreren Literaturwettbewerben weit vorn, hat Stipendien bekommen. Nun also der erste Roman, Messer Zungen, so heißt er. Unser Kritiker Hans von Trotha ist im Studio. Dieses SGL, Herr von Trotha, das hört sich so nach einer entschiedenen Autorinnenstrategie an. Ist damit auch so der Blick auf den Roman schon gesteuert?
Naja, die Botschaft ist ja erst einmal, dass da kein Ich spricht, also keine Person, die namentlich genannt ist, sondern eine Instanz. Es bleibt so ein bisschen diffus, wer da spricht. Und das hat aber Strategie, weil hier tatsächlich die Sprache selbst zum Thema gemacht wird und quasi gegen die Sprache auch in Stellung gebracht wird mit Mitteln der Sprache. Und das ist von diesem quasi objektivierten Ort aus, leichter letztlich anzunehmen als von einer Person.
Messer, Zungen, Das ist der Romantitel. Wie konkret oder wie metaphorisch ist er? Worum geht's?
Das führt in die Mitte der Poetik dieses Romans. Es ist konkret, so konkret, wie jede Metapher sein kann. Also sie wetzt quasi die Sprache, das Instrument Sprache, um es einzusetzen. Und ja, die scharfe Zunge, die Sprache als Waffe, das kommt alles vor. Vor allem aber wird Sprache selbst eingesetzt, um Erzählen neu zu denken, neu zu machen. Und das ist gar nicht so einfach, wie wir schon aus der Sprachphilosophie wissen, aber hier jetzt eben als praktisches Experiment, wie erzähle ich eine Geschichte, ohne in die alten Formen zu verfallen. Und dazu brauche ich eine andere Sprache.
Und was ist das für eine Geschichte, die so erzählt wird?
Letztlich
oder die so nicht erzählt wird?
Letztlich ist es eine Familiengeschichte, was das Traditionellste ist, was man überhaupt erzählen kann. Damit fängt Erzählen ja eigentlich an. Aber es ist eben eine Familiengeschichte, die, indem sie erzählt wird, auch dekonstruiert wird, weil der Versuch gemacht wird, sie nicht so zu erzählen, wie sie sonst erzählt worden ist, und andere Stimmen zum Sprechen zu bringen, als die, die immer gehört werden, also die, die bisher nicht gehört worden sind. Also Familie und Sprache, das sind die beiden ganz großen Konstrukte, die hier thematisiert werden.
Gut, jetzt sagt sie selber, das traditionellste Thema eigentlich. Nun, wenn es praktisch das tragende Thema ist, dann aber kaum, wenn es aber nicht als traditionelle Geschichte erzählt werden will oder die Erzählinstanz es nicht will, weil die Sprache über die Familie logisch dann immer zugleich Thema sein muss. Was wird denn dann überhaupt noch erzählt?
Also es gibt...
Kriege ich irgendwas mit von Vater, Mutter, Tochter oder so?
Na, es wird sehr viel größer. Es wird großräumiger erzählt. Es ist eine über die Jahrhunderte gespannte Geschichte, die von Südafrika in der Vergangenheit in das Deutschland die Gegenwart führt. Also ein großer Bogen. Und es kommen Familienverhältnisse vor, aber im Wesentlichen kommen Rollen vor. Und diese Rollen sollen umdefiniert werden, sollen verlassen werden. Frauen spielen eine große Rolle. Frauen sind diejenigen, die entscheiden, an wen man sich erinnert und wen man vergisst. Das ist so eine Figur, die immer wieder vorkommt. Literatur und Film spielen eine große Rolle, an denen man sein Erinnern und dadurch auch sein Erzählen schulen kann. Also es ist schon ein großer Bogen im Hintergrund, aber im Detail wird eigentlich mehr dekonstruiert als erzählt, um es neu zu definieren.
Und was entsteht dann dadurch literarisch? Ein eigener Sprachraum, eine Kritik der Sprache, ihrer Strukturen, natürlich dann auch eine Kritik der Familie womöglich?
Na, die Familie wird erstaunlich als stabiler Hintergrund, als stabile Basis immer wieder erwähnt oder wiederhergestellt, regelrecht gesucht. Die Sprache tatsächlich ist eine andere, als wir es gewohnt sind. Es sind, wie der Titel schon andeutet und Ihre Eingangsfrage, es sind sehr viele Metaphern, die dann konkret auserzählt werden oder konkrete Situationen, die umschlagen in Metaphern. Das kennt man eigentlich eher aus der Lyrik. Lyrik ist ja das Verdichtende, während der Roman ja eigentlich das Entwickelnde, das Entfaltende ist. Das führt natürlich zu Irritationen, diese lyrischen Elemente in einem Erzählfluss. Aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, tatsächlich so etwas Traditionelles wie eine Familiengeschichte anders zu erzählen, um Rollen anders zu definieren. Und das ist es, worum es ja eigentlich geht.
Ich meine, es klingt jedenfalls danach, dass hier jemand etwas vorhat, ne? Etwas sagen, zeigen will, worauf wir bislang vielleicht nicht geachtet haben. Wird denn sowas deutlich und hat dann auch die Kraft, literarisch zu überzeugen?
Ja, es ist ganz deutlich, dass sie etwas vorhat. In einer Nachbemerkung drückt sie es nochmal aus, dass sie den Menschen Worte geben will, die bisher nicht sprechen konnten. Ich finde, dass es unterschiedlich gut gelingt. Aber dass eine große Kraft dahinter ist, eine große literarische Begabung und eine große Überzeugungskraft da, wo die Bilder und die Sprachwucht zusammenfinden. Und dadurch, dass es eben auf lyrische Art und Weise ein fragmentierter Text ist, gibt es eben sehr unterschiedliche Passagen, die auch unterschiedlich stark sind. Aber dieser Wille ist stark und da ist schon jemand, der das Instrumentarium, die Sprache als Instrument, als Messer, die Zungen als Einsatzmöglichkeit ganz gut beherrscht. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Besten Dank, Hans von Rother, über Messer, Zungen, den ersten Roman von SGL oder Simone Goldschmidt-Lechner. Im Mathis und Salz Verlag erschienen, das Buch hat nur 198 Seiten, kostet 20 Euro. Mehr dazu auch die Besprechung von Hans von Rother, die lesen Sie im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik. Hallo, ich bin Sarah Kravitar, bin Lehrerin und lese gerade mit meiner 7. Klasse Level 4 Stadt der Kinder von Andreas Schlüter. In diesem Buch geht es um einige Freunde, die ein Online-Spiel spielen und auf einmal, auf magische Weise, verschwinden die ganzen Eltern und Erwachsenen und auch kleinen Kinder. Und diese Kinder befinden sich dann auf einmal in dieser virtuellen Welt und müssen dort Probleme lösen und gemeinschaftlich zu einer Lösung kommen. Das Buch kommt bei den Schülerinnen und Schülern super an, denn sie können sich in die Figuren sehr gut hineinversetzen, weil es oft Gleichaltrige sind und sie gemeinsam dann zu dieser Lösung kommen wollen. Und dadurch kann ich die Begeisterung mit meinen Schülerinnen und Schülern teilen.
Aus Aslar in Hessen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Sarah Kravitar startet die Reihe mit ihrem Tipp, der ja schon ein Klassiker im Jugendbuch ist, Level 4 Stadt der Kinder von Andreas Schlüter bei DTV im Taschenbuch mit 272 Seiten für rund 9 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Druck. Dieses Geräusch erinnert mich daran, dass ich unsere Liebe in Abflüsse, Überlaufbecken und tote Arme verirrt hat. Tropf.
Lachen ist auch ein guter Stimmbildner. Wir lachen jetzt mechanisch, ja, als Zwerchfelljogging. Ho, 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 ho. Verschiedene Tonhöhen auch.
Und nun wollen wir Ihnen noch eine Geschichte erzählen, die wenigstens vorerst mal gut ausgegangen ist. Von der kurdischen Autorin Meral Şimşek. Sie gehört zu den vielen schreibenden Menschen, die von China bis Nicaragua, von Saudi-Arabien bis Russland verfolgt, verhaftet, angeklagt werden. Allein, weil sie schreiben. Und leider gehört die Türkei auch zu diesen Staaten. Dort droht Meral Şimşek eine lange Haftstrafe. Die Vorwürfe, wie gewohnt, absurd. Und nur auf internationalen, massiven Druck hin konnte sie entkommen, ihr Land verlassen. Jetzt lebt sie in Berlin und unser Kollege Gerd Brendel hat Meral Şimşek getroffen in ihrem Lieblingscafé.
Befragt nach den ersten Erfahrungen im Berliner Exil, braucht Meral Şimşek weniger als einen vollen Zug von der selbstgedrehten Zigarette, um zu antworten. Ein Unterschied zur Türkei.
Keiner macht hier ein dummes Gesicht, wenn ich erzähle, dass ich Kurdin bin.
Oder wenn sie die Geschichte ihrer Halskette mit dem silbernen Talisman erzählt. Ein stilisierter Pfau.
Nach dem Glauben der kurdischen Jesiden ist Melektaus die göttliche Schöpferkraft.
Der Talisman ist ein Geschenk der Schwester von Garibe Geser, einer jungen Kurdin, die sich Ende letzten Jahres im Gefängnis das Leben nahm. Meral Şimşek selbst wurde mehrmals verhaftet. Aufgewachsen auf dem Land, im türkischen Teil Kurdistans, zwischen Diyarbakır und Mardin, erlebte Şimşek in den 90er Jahren Massenverhaftung vermeintlicher PKK-Sympathisanten durch die türkische Polizei und die Armee, Zwangsräumung ganzer Dörfer und nächtliche Razzien, auch bei ihrer Familie. Ihre beiden Brüder sind einmal kurzfristig verhaftet worden.
Eines Nachts, kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, kam die Polizei zu uns nach Hause und hat alle verhaftet mit vorgehaltener Pistole. Und sie wollten von uns Informationen. Und mich haben sie gefoltert, um meine Brüder zum Reden zu bringen.
Meral war 13. In ihrem autobiografischen Roman Na, Legacy, Granatapfelfleck, erzählt sie von der erlittenen Gewalt, aber auch davon, wie es war, als Frau in einer Welt fester Tradition aufzuwachsen und sich nach Freiheit zu sehen.
In meiner Familie gab es nur ein Fahrrad, das gehörte eigentlich meinem Bruder. Aber ich habe es ihm immer weggenommen. Dieses Gefühl, während der Fahrt den Wind umarmen, das bedeutet für mich Freiheit.
Bisiklet özgürlüktü ve rüzgarı kucaklamaktı.
Dass die Freiheit, als Kurdin in der Türkei zu schreiben, was sie will, einen hohen Preis hat, war Meral Şimşek zu Beginn ihrer Schriftstellerlaufbahn bewusst.
Ich habe bisher 3 Lyrikbände, einen Roman und eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Als ich diesen Weg einschlug und die Realität dieses Landes in Worte fasste, habe ich damit gerechnet, dass es schief gehen könnte. Aber als Schriftstellerin muss ich den Mut aufbringen und den Konsequenzen ins Auge sehen.
Die ließen nicht lange auf sich warten. 2019 wird sie wegen angeblicher PKK-Mitgliedschaft und Terrorpropaganda angeklagt. Meral Şimşek droht eine mehrjährige Haftstrafe. Ein erster Fluchtversuch über die Grenze nach Griechenland scheitert. Sie wird von griechischen Grenzsoldaten misshandelt und illegalerweise zurückgeschickt.
Und mir wurde klar, dass jede Regierung, nicht nur die türkische, zu einer barbarischen werden kann, wenn Menschen als Fremde gebrandmarkt werden, als die anderen, die nicht dazugehören.
Als Şimşek Anfang des Jahres zu einem PEN-Kongress in Deutschland eingeladen wird, bietet sich die Chance für eine legale Ausreise. Aber das deutsche Konsulat verweigert das Visum. Begründung? Es bestehen begründete Zweifel an der Absicht der Antragstellerin, mit Ablauf des Visums wieder auszureisen. Für Şimşek purer Zynismus.
Weil das Konsulat offensichtlich davon ausging, dass ich gefährdet bin und genau deswegen das Visum ablehnte.
Dass Meral Şimşek am Ende doch noch ein Künstlervisum erhielt, hat sie dem internationalen PEN-Zentrum zu verdanken, dem öffentlichen Mediendruck auf die deutschen Behörden und vor allem dem Engagement des PEN Berlin. Ihre Geschichten und ihre Gedichte sind mitgereist ins Exil.
Kutsanırken vuruldum, recmedildi gülüşüm.
Gesegnet, erschossen, lächelnd, gesteinigt.
Heißt es in Meral Şimşeks Gedicht, ich war Frau.
Oysa parmaklarımın zikrinde,
aber meine Finger beschwören eine zeitlose Schöpfung. Der Talisman des Daseins wiedergeboren. Ich starb mit dem, was ich schuf.
Kadındım.
Ich war eine Frau. Ich war viele. Ich war nicht.
An diesem Nachmittag in einem Berliner Café ist Meral Şimşek allerdings ganz und gar in der Gegenwart. Demnächst will sie die Stadt mit dem Fahrrad erkunden. Den Wind umarmen, hat sie das schon einmal genannt.
Gerd Brendel und die kurdische Schriftstellerin Meral Şimşek in Berlin. Noch gibt es keine Bücher von ihr auf Deutsch. Wir hoffen darauf.